Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 48. Folge von Krebs, was nun? Bei mir zu Gast ist heute Professor Dr. Med. Lynn Wölber. Herzlich willkommen, Lynn.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über diese Einladung. Wir hatten ja eben schon im Vorwege auch ein bisschen gesprochen, dass ich heute über das Herzensthema, sozusagen mein Herzensthema mit dir sprechen darf, ist erstmal eine große Ehre. Und ich hoffe, wir kriegen da ein paar informative Minuten hin hier.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Lisa Steinhilper, die ja schon zu Gast war aus eurem Hause, die hat dich ja sehr, sehr gelobt und gesagt, die Frau musst du unbedingt einladen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du da bist. Vielleicht magst du dich kurz noch den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, ein bisschen persönlich und vielleicht dann auch ein bisschen mehr, was du beruflich machst.
Ja, mein Name ist Lynn Wölber, wie du schon gesagt hattest. Ich bin im Bereich gynäkologische Onkologie tätig. Das heißt, ich behandle Frauen mit Krebserkrankungen im gynäkologischen Bereich. Das ist immer sozusagen der Unterleib, auf den wir das dann beziehen, also Gebärmutter, Eierstöcke, aber vor allen Dingen eben virusbedingte Krebserkrankungen von Gebärmutterhals, Scheide und eben auch Vulvaregion. Und ich bin einmal tätig als Oberärztin im Universitätsklinikum in Hamburg. Man leitet dort auch die Dysplasie-Sprechstunde. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Klinik am Krankenhaus Jerusalem, das Dysplasiezentrum Hamburg, wo wir eben auch gezielt Patienten mit virusbedingten Erkrankungen behandeln und auch operieren tatsächlich, so kleinere Eingriffe.
Wie wir sehen, bist du schon die richtige Person. Es soll heute um Gebärmutterhalskrebs gehen. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet von der Vorsorge über Diagnose zur Behandlung und dann abschließend so, was gibt es für neue Entwicklungen in deinem Berufsfeld. Fangen wir an mit der Vorsorge. Lynn, warum ist die Vorsorge bei Gebärmutterhalskrebs so wichtig und wie oft sollten Frauen diese in Anspruch nehmen?
Ja, das ist super, dass wir mit diesem Thema anfangen, weil ich glaube, es macht auch nochmal klar, wenn die Frauen an der Vorsorge teilnehmen, dann können wir die allermeisten Fälle des Gebärmutterhalskrebses eben verhindern. Und in Deutschland sind wir in der glücklichen Situation, dass wir eben ein funktionierendes Vorsorgeprogramm haben, das für alle Frauen offen ist. Und es ist so, dass eben durch die Krankenkasse vorgesehen ist, dass jede Frau eben ab dem 20. Lebensjahr einmal jährlich beim Frauenarzt einen Abstrich erhält. Das ist der sogenannte Pap-Abstrich. Und dann ab dem 35. Lebensjahr ändert sich das. Das ist seit 2020 jetzt auch neu, dass eben alle 3 Jahre ein Test stattfindet, ein Abstrichtest, diesen Pap-Abstrich und dann eben zusätzlich ein HPV-Test, ein Test auf die Virusinfektion, die in den allermeisten Fällen verursachend ist für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs.
Jährlich für unter 34, von 20 bis 34 und ab 35 dann alle 3 Jahre. Bloß dann gibt es zu dem Pap-Abstrich nochmal den HPV-Test praktisch. Ne?
So. Ja, ich glaube, da kann ich vielleicht nochmal kurz was zu sagen, ja. Weil viele Frauen denken dann erstmal, die Sicherheit wird erniedrigt. Sagen, warum gehe ich jetzt auf einmal nur alle 3 Jahre zur Abstrichkontrolle, wenn ich immer einmal im Jahr gegangen bin? Man muss aber sagen, der einzige Grund, warum man vorher so oft geht, ist, dass der Pap-Abstrich leider nicht so sicher ist im Erkennen der Krebsvorstufen, wie wir uns das immer so wünschen. Wir haben nur das Problem, dass sehr, sehr viele Frauen in dem Alter zwischen 20 und 30 HPV-positiv sind, weil das eben diese humanen Papillomaviren beim Geschlechtsverkehr übertragen werden und dann sehr, sehr viele Frauen das in dem Alter haben und erst im höheren Lebensalter diese Anzahl wieder sinkt, sodass wir gezielt auch nach dieser Infektion suchen können. Und dann wissen wir gezielt, diese Frauen sind gefährdet für die Entwicklung einer Krebsvorstufe und die müssen wir uns dann vielleicht genauer angucken, wenn die Infektionen da sind. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann weiß man in Deutschland ziemlich genau, dass so ab dem 35. Lebensjahr ungefähr zwischen 6% und 8% diese Infektion mit humanen Papillomaviren am Gebärmutterhals haben, mit High-Risk-Viren, die eben potenziell Veränderungen hervorrufen können. Und die gucken wir uns dann im Rahmen des Programms genauer an, tatsächlich.
Ja, ist gut, dass du da nochmal drauf eingegangen bist, weil ja, das kommt einem natürlich sofort so vor, ne? Vorher ist es jährlich, dann alle 3 Jahre. Dann denkt man erst, oh, jetzt weiß ich immer 2 Jahre nicht, so in der Art, ne? Aber
dazu kann man vielleicht auch noch sagen, Entschuldigung, dass in anderen Ländern das noch seltener ist. Da findet es nur alle 5 Jahre statt. Und dann auch nur ein HPV-Test. Weil wir wissen, dass wenn der HPV-Test negativ ist, dann ist die Chance, innerhalb der nächsten 5 Jahre eine schwere Krebsvorstufe oder Krebs zu entwickeln, sehr, sehr gering. Und deshalb haben andere Länder dieses Intervall sogar noch höher gesetzt als wir. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie viele sind geimpft tatsächlich in den Ländern.
Ja, da spielst du den Ball sehr gut zu, denn darauf zielt die zweite Frage nämlich hin bei der Vorsorge. Welche Rolle spielt die HPV-Impfung in der Prävention von Gebärmutterhalskrebs und ab welchem Alter wird sie empfohlen?
Ja, also die Impfung ist eigentlich der essentielle Baustein der ganzen Vorsorge, denn wenn wir die Impfung wirklich konsequent durchführen würden, dann gäbe es die Erkrankung nur eigentlich fast nicht mehr. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, seltene Tumore, die nicht virusbedingt sind oder eben sehr seltene Virustypen. Das kriegt man natürlich nie ganz weg, aber der ganz, ganz überwiegende Anteil, der würde gar nicht erst auftreten, weil die Impfung sehr, sehr effektiv ist in der Verhinderung der Entstehung von Krebsvorstufen und Krebs. Und es ist ja so empfohlen von der Ständigen Impfkommission im Rahmen des ganz normalen Impfprogramms für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren, dass die eben geimpft werden, 2-mal mit dem HPV-Impfstoff. Und man kann die Impfung aber auch später noch nachholen, wenn man sie nicht erhalten hat, unkompliziert eben bis zum 18. Lebensjahr auf jeden Fall und oft auch noch später, wenn man die Krankenkasse eben um Kostenübernahme bittet.
Ich wollte gerade sagen, so, dann müsste man um Kostenübernahme bitten. Wahrscheinlich ist da so ein bisschen Karenzzeit, aber wie ist das denn, wenn man auch in höherem Alter da nochmal, ich sag mal, Bedarf sieht? Denn ich habe mal gelesen, dass man sich, wenn man sich mit dieser HPV-Impfung praktisch impfen lässt, dass es auch vor einer erneuten Ansteckung schützt. Ist das wahr? So, lohnt sich das, als Selbstzahler sich noch impfen zu lassen? Oder sagst du, das ist völliger Blödsinn?
Nee, überhaupt nicht. Also es gibt verschiedene Situationen, an die man da denken könnte. Die eine ist ganz klar die Situation bei Frauen oder Männern, die schon mal virusbedingte Krebsvorstufen hatten. Also zum Beispiel, wir operieren jemanden mit einer Krebsvorstufe am Gebärmutterhals, entfernen diese Krebsvorstufe, dann empfehlen wir regelhaft, die Impfung nachzuholen, weil wir da ganz gute Daten haben, dass eben eine Impfung das Wiederauftreten einer Krebsvorstufe vermindern kann. Das gilt sowohl für Veränderungen des Gebärmutterhalses als auch für Veränderungen im Bereich der Vulva, zum Beispiel Krebsvorstufenveränderungen. Bisschen anders ist es bei lebensabhängigen Dingen, also zum Beispiel bei Frauen, die jetzt eine langjährige Beziehung hatten und diese Beziehung ist jetzt beendet und die hatten vielleicht vorher auch nicht viele Sexualpartner und jetzt geht's noch mal richtig los, die Partnersuche. Dann hat man natürlich auch eine hohe Chance, sich anzustecken, weil die Männer oder die Partner, mit denen man dann Kontakt hat, natürlich auch schon einiges erlebt haben. Das heißt, da kann es durchaus auch Sinn machen, sich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu impfen. Das sind aber dann sicherlich individuelle Dinge, die man vielleicht mit Frauenarzt oder Hausarzt nochmal diskutieren kann und dann in der Regel das als Selbstzahlerleistung eben machen kann.
Wie du schon eben sagtest, mal vielleicht den zweiten Frühling haben, genau, und dann nochmal neu auf Partnersuche gehen. Die Männer und Frauen auch wissen es ja meistens nicht, dass sie praktisch HPV-positiv, sagt man das so?
Ja, richtig.
Sind, ne? Vielleicht dann müsste man abklären, ob da noch eine Impfung dann notwendig oder angedacht ist. Was ich aber interessant fand, ist, dass es tatsächlich vor erneuter Ansteckung schützt, auch mit einer anderen Art von HPV-Viren, weil da gibt es viele verschiedene Arten sogar. Also unten, ich sag mal, nennt man es Unterarten oder sind es
Typen?
Mhm.
Also wir haben ja ungefähr charakterisiert 250 oder über 250 mittlerweile HPV-Typen. Oh ja. Aber es gibt eben nur einen bestimmten Anteil, der auch wirklich im Genitalbereich relevant ist. Und insofern ist der Impfstoff natürlich mit den neuen Typen, gegen die er schützt, auch sehr darauf ausgerichtet, welche Typen sind jetzt für den Genitalbereich relevant tatsächlich. Was wir vielleicht nochmal sagen sollten, ist, die Jungs, Das ist, glaube ich, vielen immer noch nicht so klar, dass eben generell auch die Impfung für Jungen auf jeden Fall empfohlen ist. Und die Impfrate bei den Jungs ist auch viel zu niedrig, als dass wir einen guten Effekt sehen könnten. Wichtig ist, glaube ich, nochmal zu sagen, dass wir die Jungen, wenn wir sie impfen, eben die Männer dann auch schützen gegen virusbedingte Krebserkrankungen. Also es geht nicht nur darum, die Frauen zu schützen, sondern es geht auch darum, die Männer vor HPV-bedingten Erkrankungen zu schützen, wie Kopf-Hals-Krebserkrankungen oder anale Krebserkrankungen. Das alles lässt sich eben gut mit der Impfung auch sehr, sehr effektiv verhindern. Und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, die Jungs auch mitzuimpfen.
Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Das hatte ich nämlich auch auf der Agenda, dass man ein bisschen mehr Werbung macht, dass auch die Jungs oder junge Erwachsene sich impfen lassen sollten. Dafür kämpft auch, wie gesagt, mein Redaktionsmitglied bei Das K-Wort, der liebe Don, der kämpft für diese Impfung, denn er hat auch Kopf-Halskrebs praktisch ja jetzt besiegt. Aber dadurch bin ich auch erst das erste Mal darauf hingewiesen worden, dass die HPV-Viren auch dafür zuständig sind, also dass sie auch das auslösen.
Ja, und theoretisch natürlich auch Erkrankungen, also Peniskrebs, das ist ja Gott sei Dank in Deutschland wirklich eine seltene Erkrankung, aber eben oft auch virusbedingt.
Dann haben wir jetzt, die Vorsorge eigentlich abgeschlossen, gehen jetzt rüber zur Diagnose. Du hattest ja eben schon so ein bisschen den Papabstrich angesprochen, aber vielleicht, wenn ich jetzt Patient oder Patientin, weil wir reden ja heute über den Gebärmutterhalskrebs, wie merke ich das denn? Also welche typischen Symptome könnten auf Gebärmutterhalskrebs hinweisen und wann sollte man einen Arzt aufsuchen?
Ja, das ist genau das Problem, dass die Erkrankung eigentlich in einem frühen Stadium gar keine Symptome macht. Das heißt, auf Beschwerden kann man sich nicht verlassen und man kann ja selber schlecht sich da untersuchen oder das regelmäßig kontrollieren. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, dass man zur Vorsorge geht. Späte Beschwerden wären sowas wie Blutung, unregelmäßige Blutung oder Blutung beim Geschlechtsverkehr oder eben auch Schmerzen, aber das sind wirklich sehr späte Symptome. Und das merkt man auch daran, dass die Krebsfälle, die wir diagnostizieren im Rahmen der Krebsvorsorge, die sind in der Regel in früheren Stadien als die Erkrankungen, die eben außerhalb der Krebsvorsorge diagnostiziert werden, wenn die Frauen kommen, weil sie Beschwerden haben. Und das ist auch der Grund, warum die Krebsvorsorge eingeführt wurde, weil man eben gemerkt hat, man hat keine Möglichkeit, über reine Beschwerden das früh zu diagnostizieren.
Also das heißt, wenn ich jetzt einen Verdacht habe, dann hilft eigentlich ja nur eine Untersuchung. Wie läuft die denn ab? Also wenn ich jetzt Verdacht auf Gebärmutterhalskrebs habe, also du sagtest eben irgendwas, glaube ich, von starken Monatsblutungen oder Schmerzen im Unterbauch. Wenn ich sowas habe, wie führst du denn die Diagnose durch oder wie führt der Frauenarzt, das ist, glaube ich, der dir vorgelagert ist, die Diagnose durch?
Genau, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil die allermeisten, die kommen ja nicht mit den Beschwerden, sondern die gehen zum Frauenarzt, zur Krebsvorsorge und dann oder zur Frauenärztin und bekommen dann den Anruf, der Abstrich war nicht in Ordnung. Und dann wird in der Regel auch gleich gesagt, ja, bitte stellen Sie sich nochmal woanders vor. Und es kommt eben auch häufig vor, dass man einfach nur die Info bekommt, der HPV-Test, der Test auf diese Virusinfektion jetzt, der ab 35 gemacht wird, der ist positiv andauernd und man sollte bitte zur Abklärungsuntersuchung gehen. Und dann geht man genau in solche Sprechstunden, wie wir jetzt haben, also in eine Dysplasie-Sprechstunde. Und dort schauen wir uns den Gebärmutterhals unter dem Mikroskop an, mit dem sogenannten Kolposkop. Und da können wir oft ganz viel schon in der Sprechstunde sagen. Also können schon viel entlasten, sagen, es sieht nicht schlimm aus, sieht nach einer leichten Veränderung aus oder eben auch sagen, ja, es sieht so aus, dass da was sein könnte. Und dann nehmen wir in der Regel Proben, Biopsien einfach vom Gebärmutterhals. Das kann man so einfach machen, das ist nicht schmerzhaft. Und die schicken wir dann ein mit der Frage, ob da eine Veränderung ist und wenn ja, ob die eben so ist, dass wir das erstmal beobachten können oder ob wir das dann behandeln müssen.
Ich habe oft über diesen Papabstrich gelesen mit der Einstufung. Da gab es aber noch so einen CIN-Abstrich oder Test. Kannst du da den Unterschied oder aufklären, wann man was benutzt? Weil das konnte ich gar nicht so richtig herauslesen, muss ich sagen.
Ja, das geht auch oft durcheinander tatsächlich. Ist auch schwierig. Es ist so, dass der Pap-Abstrich ist die Zytologie. Das ist das, was beim Frauen, bei der frauenärztlichen Untersuchung eben gemacht wird. In der Vorsorge. Das ist einfach ein Zellabstrich, der mit einer kleinen Bürste gemacht wird von dieser sehr empfindlichen Zone am Gebärmutterhals, in der sich die Virusinfektion eben so gut einnisten kann. Und das wird dann auf so ein Glasplättchen gemacht oder in eine Flüssigkeit. Und das kann man sich unter dem Mikroskop angucken. Und es ist nochmal ganz wichtig hier, das sind eben lose Zellen. Das sind einzelne Zellen, die angeguckt werden, aber keine Zellverbände. So, und der Unterschied zu dieser ZIN, zervikale intraepitheliale Neoplasie, das ist die Abkürzung dafür, also Krebsvorstufe. Kann man so sagen, Dysplasie, Krebsvorstufe. Das ist eine histologische Diagnose. Das heißt, wenn ich die Biopsie nehme, ein Stück Gewebe, nicht so ein Zellhaufen, sondern ich nehme wirklich eine Biopsie und habe dann wirklich ein Stück Gewebe, das ist eine sichere Diagnose dann in dem Fall, wenn ich eben diese Gewebeprobe genommen habe.
Also sollte ich auf diese Gewebeprobe praktisch warten, bevor ich mich selber verrückt mache, praktisch.
Ja, weil der Abstrich ist eben sehr störanfällig, der Pap-Abstrich. Da spielen da manchmal entzündliche Dinge eine Rolle. Was man aber vielleicht sich so merken kann, ist, je höher gradig auffällig der Abstrich, also wenn ich einen Gruppe 4 Abstrich zum Beispiel habe, desto wahrscheinlicher, dass dort auch eine Krebsvorstufe ist. Und deshalb ist es auch so, wenn man jetzt in der Dysplasie-Sprechstunde zum Beispiel anruft und sagt, ich brauche einen Termin, meine Frauenärztin hat gesagt, ich soll kommen, dann wird man immer gefragt, ja, wie war denn der Abstrich? Und in Abhängigkeit des Abstrichergebnisses kriegt man einen Termin früher oder später. Ja, das heißt, da findet dann schon gleich die Risikoeinstufung statt, dass man sagt, okay, Abstrich war nur ganz leicht auffällig, dann reicht es, wenn Sie im halben Jahr kommen. Oder Abstrich war sehr hochgradig auffällig, dann kriegen Sie den Termin jetzt in 3 Wochen oder 2 Wochen.
Wichtig vielleicht auch zu sagen, dass es dann, deswegen auch eben dieser ZIN-Test, wie du schon sagtest, dass auch ja ein Papstrich in der Klassifizierung 4 muss ja nicht unbedingt heißen, dass es Krebs ist, sondern es kann immer noch eine Vorstufe sein, ne?
Auf jeden Fall. Also der PAP4 ist verdächtig für eine schwere Krebsvorstufe.
Dann kommen wir mal zur Behandlung. Also wir haben jetzt schon festgestellt, es ist was Ernstes. Also es ist tatsächlich Gebärmutterhalskrebs. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn bei Gebärmutterhalskrebs und wovon hängt die Wahl der Therapie ab?
Ja, ist auch eine exzellente Frage. Grundsätzlich gibt es 2 Strategien. Und das ist was wir versuchen, bestmöglich einzuschätzen, wenn wir die Diagnose Gebärmutterhalskrebs stellen, was ist die richtige Strategie für die individuelle Patientin. Das heißt, wir müssen entscheiden, ist das ein Befund, der auf den Gebärmutterhals begrenzt ist, so dass wir sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir mit einer Operation den Krebs ganz besiegen können, mit einer alleinigen Operation. Oder sagen wir, nein, diese Erkrankung breitet sich über den Gebärmutterhals hinaus aus, sprich es sind zum Beispiel Lymphknotenabsiedlungen da im Beckenraum oder der Krebs wächst auch lokal über den Gebärmutterhals hinaus, zum Beispiel in die Scheide ein oder in den Bandapparat der Gebärmutter. Das wären so Fälle, dass man sagen würde, nein, mit einer alleinigen Operation werden wir keine dauerhafte Heilung haben. Da brauchen wir die Strahlentherapie. Und wir wollen möglichst vermeiden, dass wir beides machen. Das heißt, eine radikale Operation und noch eine Strahlentherapie, weil wir wissen, dass es doch recht nebenwirkungsreich ist. Das heißt, wir versuchen so gut wie möglich, es klappt nicht in 100%, aber schon so in 80-85% der Fälle, dass wir die richtige Strategie am Anfang festlegen.
Ja, du weißt auch, glaube ich, wovon du sprichst. Wie Lisa auch, operierst auch selber, Lynn, ne? Oder?
Ja.
Ja, ich wollte es nur erwähnen, ja, dass die Zuhörer auch wissen, was für ein Hochkaräter ich habe oder Hochkaräterin. Fand ich bei euch beiden nämlich extrem spannend, dass ihr beide ja Diagnose, Behandlung, also medizinisch, also medikamentös, dann, ich sag mal, euch ja dahinter klemmt und euch da Strategien ausdenkt, aber dass ihr auch die OPs selber macht, das fand ich echt beeindruckend.
Ich glaube, das ist auch das, was Spaß und das, was für auch, ich glaube, die Frauen auch hilfreich ist, dass man wirklich von ganz vorne bis ganz hinten sozusagen ansprechbar ist, weil es ja oft so ist, dass man dann auch durch dieses ganze System irgendwie durchnavigieren muss als Betroffene. Und das ist auch ganz schön schwierig manchmal, wenn man selber vielleicht auch angestrengt ist und Nebenwirkungen hat und so weiter. Und das versuchen wir eben möglich zu machen, ne? Dass wir von der Krebsvorstufe über den Krebs bis hin zur Chemotherapie oder zur medikamentösen Therapie eben das zu betreuen. Das Einzige, wo wir die Patienten abgeben, ist natürlich die Strahlentherapie, weil das muss natürlich kompetente Hände von den Strahlentherapeuten gemacht werden. Aber auch da sind wir eben präsent dann, um Nebenwirkungen möglichst gering zu halten.
Nee, finde ich absolut toll. Also das wäre auch ein Grund für mich, mich dafür oder für euch zu entscheiden, weil das finde ich echt klasse und sehe ich sehr selten in meinem, ja ich sag mal, Lungenkrebsfach. Da gibt es ja Onkologen und Chirurgen, aber nicht wie euch, so beides in einem. Das finde ich toll. Das hat mich einfach begeistert, das wollte ich mal eben kurz loswerden. So, jetzt muss ich den roten Faden wiederfinden, Lynn. Ich wollte nämlich noch fragen, sieht die OP anders aus, wenn noch ein Kinderwunsch besteht?
Auf jeden Fall, das ist natürlich immer eine ganz schwierige Situation. Also wenn man eine Krebsvorstufenveränderung hat, dann kann man die ja in der Regel lokal entfernen und dann kann der Kinderwunsch auch ganz normal umgesetzt werden. Und da hat man ein bisschen erhöhtes Risiko für eine Frühgeburtlichkeit. Wir operieren aber sehr schonend und das ist dann in der Regel wirklich kein Thema. Wenn eine Krebserkrankung vorliegt, ist das komplizierter. Und da muss man sehr genau gucken, dass eben der Krebs wirklich lokal begrenzt wächst. Also im Gebärmutterhals nicht mehr als 2 Zentimeter groß, keine Streuung. Da gibt es eben mehrere Faktoren, die wir dann abarbeiten, um zu schauen, können wir jetzt wirklich den Gebärmutterkörper erhalten und nur den Hals entfernen. Und da, das ist eben jedes Mal eine individuelle Entscheidung, dass man schaut, kann man das machen, unter welchen Bedingungen kann man das machen, welche Risiken geht man gemeinsam ein und ist es das wert oder kommen dann eben möglicherweise andere Themen ins Spiel, die jetzt schwierig sind, hier in Deutschland in einem öffentlichen Podcast zu besprechen, weil vielleicht manches hier nicht erlaubt ist, was in anderen Ländern erlaubt ist. Stichwort Leihmutterschaft etc. Das sind dann alles Themen, die aufkommen können, die man einfach gemeinsam dann besprechen muss.
Ja, aber es ist ja gut zu wissen für die Zuhörerinnen, dass es möglich ist oder dass es Möglichkeiten gibt. Das war auch so meine Motivation zu zeigen, dass erstmal ist nichts verloren. Wenn du dann sagst, okay, wir können es nicht machen, dann hat es auch einen Grund. Aber dass es auch erstmal die Möglichkeit gibt, es so weit auszuschöpfen, dass es vielleicht doch noch möglich ist, ne?
Auf jeden Fall. Und da werden wir uns natürlich auch immer, und dafür sind wir natürlich auch Frauenärzte, weil wir das ja auch auf dem Schirm haben, sozusagen, dass es wichtig ist, so dass wir da auch gut beraten können. Ich glaube auch, was immer ein wichtiges Thema ist, ist, dass wir ja wirklich den ganz, ganz überwiegenden Teil dieser Gebärmutterhalskrebserkrankung heilen können. Und das ist auch nochmal wichtig. Das heißt, wir haben dann auch, es ist auch nicht so, dass man sagt, es ist so schwierig, dann den Kinderwunsch später noch umzusetzen, weil es auch so schwierig ist von der Prognose. Das ist ja meist nicht der Fall. Mhm. Ja, sondern wir können wirklich ganz, ganz viel tun bei dieser Erkrankung. Und insofern ist dann später auch Raum für die Umsetzung des Kinderwunsches in den allermeisten Fällen.
Ja, Aussichten ist ein gutes Stichwort. Wir spielen uns wirklich die Bälle gut zu, Lynn. Denn die nächste Frage ist, wie beeinflusst der Krankheitsfortschritt die Erfolgsaussichten und die Behandlungsstrategie?
Solange es sich um eine lokal begrenzte Erkrankung handelt, können wir die in der Regel heilen. Und damit meine ich immer, es ist auf den Gebärmutterhals beschränkt oder auch Beckenbereich. Das heißt, es sind Lymphknoten vielleicht im Becken betroffen, wir machen eine Bestrahlung, aber diese Fälle können wir in der Regel eben heilen. Sobald wir eine Erkrankung haben, die über das hinausgeht, also sprich zum Beispiel Organabsiedlungen in Lunge oder Leber, dann kommen wir in eine Situation, in der wir eben nicht sicher oder in der Regel eben keine Heilung mehr hervorrufen können, sondern dann versuchen, die Erkrankung als chronische, systemische Erkrankung zu behandeln und eben den Fortschritt der Erkrankung zu verhindern, möglichst lange.
Ja, diese chronische Erkrankung, das ist ja auch praktisch mein Status, den ich jetzt gerade habe als palliativer Lungenkrebspatient. Was mein Leben im Moment rettet, also warum ich ja jetzt noch am Leben bin, sind diese neuen Entwicklungen in der Medizin. Bei mir war eine molekulare Testung der Game Changer, dass man gesagt hat, ja, aus 3 bis 4 Monaten sind jetzt mittlerweile schon 2 Jahre geworden. Gibt es denn bei euch schon neue Entwicklungen? Und fangen wir da vielleicht mal in der Früherkennung an. Gibt es irgendwelche Fortschritte in der Früherkennung oder Diagnostik von Gebärmutterhalskrebs? Ich sage jetzt mal ein kleines Stichwort vielleicht für dich so. Dieser vaginale Ultraschall, gibt das einen Mehrwert? Ist das eine neue Entwicklung oder hast du noch andere Dinge, die dir spontan einfallen?
Vaginaler Ultraschall ist ein ganz schwieriges Thema. Der vaginale Ultraschall ist nicht Bestandteil der Krebsvorsorge, weil nie gezeigt werden konnte, dass das wirklich dazu führt, dass die Sterblichkeit an einer gynäkologischen Krebserkrankung sinkt. Man macht aber den gynäkologischen Ultraschall eigentlich auch nicht, um den Gebärmutterhals zu untersuchen, weil den kann man in der Regel gut so untersuchen, wenn man in die Scheide schaut, sondern man macht das eher wegen der Eierstöcke oder Gebärmutterkörper. Und da konnte er eben nie zeigen, dass das wirklich dazu führt, dass man jetzt Erkrankungen so viel früher erkennt, dass das dann auch die Sterblichkeit senkt. Deshalb ist er nach wie vor nicht Bestandteil der Krebsvorsorge. Es sind andere ganz spannende Entwicklungen, die eben bestimmte Marker betreffen, die man testen kann, statt zum Beispiel dieses Pap-Abstriches, statt vielleicht oder ergänzend zur HPV-Testung. Das sind die sogenannten Methylierungsmarker, aber die sind jetzt noch nicht so, dass sie so in die Krebsvorsorge integriert werden könnten, aber können uns vielleicht in der Zukunft helfen, bei Frauen mit Krebsvorstufen zu sagen, diese Krebsvorstufe sollte man behandeln und diese muss man eher nicht behandeln und kann abwarten, dass die sich von selber wieder zurückbildet. Und das ist natürlich ein großes Thema.
Genau, also man kann tatsächlich so eine Art wie, ich hatte ja auch schon Herrn Dr. Budeus im Podcast, auch bei euch ein Kollege, der ja auch sagte, wenn man sieht, dass es aggressiv ist, dann wird es behandelt. Und wenn man sieht, dass es nicht aggressiv ist, dann kann man ein bisschen Wait and See machen und das weiter beobachten und dann eine Überbehandlung praktisch verhindern. Das ist praktisch das Gleiche, was du jetzt auch durch diesen Marker praktisch bestimmen kannst, wie dringend ist es eigentlich, ne? Oder wie aggressiv ist der Krebs? Ja.
Richtig, da ist nochmal wichtig zu sagen, es bezieht sich nur auf die Krebsvorstufen. Sobald ein Krebs da ist, sollte man ihn behandeln. Aber bei den Krebsvorstufen behandeln wir wahrscheinlich viel zu viele Krebsvorstufen, um die Krebsentstehung zu verhindern. Nur haben wir bisher keinen guten Marker, der uns eben anzeigt, welche Krebsvorstufe wird zu einem Krebs und welche nicht. Und da liegt das Potenzial in diesen Methylierungsmarkern tatsächlich.
Und die wendet ihr bei euch schon an?
Die sind nicht im Moment frei verfügbar. Man kann amerikanische Firmen nutzen, die das. Es gibt verschiedene Testverfahren tatsächlich, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind. Aber wir hoffen, dass wir jetzt da eben mit vorwärts kommen. Wir haben ja auch selber sind beteiligt an Forschungsprojekten, was das angeht, im Rahmen einer Studiengruppe, wo wir uns eben vernetzen, so dass wir eben zukünftig das dann auch integrieren können in die Krebsvorsorge. Das muss ja das Ziel sein, tatsächlich.
Ja, ich muss dich trotzdem nochmal nerven, Lynn. Also ist diese Untersuchung im Moment auch nicht für Geld zu bekommen, oder?
Doch, theoretisch. Man könnte eine Probe einschicken zu US-amerikanischen Firmen, das dann da untersuchen lassen und dann bekommt man später das zurück. Es ist natürlich logistisch aufwendig, aber man kann das machen und muss es dann selber bezahlen.
Okay, dann kommen wir weiter zu vielleicht Neuerungen, wo ich eben schon drauf angesprochen habe, die mich gerettet haben. Ich habe nämlich die Frage, ob es bei euch auch sowas gibt. Also gibt es auch innovative Therapien oder Medikamente oder besondere Behandlungsmöglichkeiten, die zum Beispiel auch durch diese molekulare Tumoranalyse für euch jetzt in Frage kommen. Vielleicht tust du ja da was Neues für uns.
Ja, auf jeden Fall. Also das beim Gebärmutterhalskrebs ist richtig viel passiert in den letzten Jahren. Vornehmlich so in den letzten 4 Jahren hat sich da Entscheidendes geändert. Ganz, ganz lange ist überhaupt nichts passiert und auf einmal ging es Schlag auf Schlag. Was ich vielleicht nochmal so reinschieben möchte, ist, was man immer so ein bisschen vergisst, ist, dass ja ein Hauptteil von dem, was wir machen, ist die Operation. Und die Operation ist ja relativ wenig standardisiert. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so klar als Patient, dass das vielleicht gar nicht, manchmal gar nicht so einfach ist. Was macht der denn da im OP-Saal? Und da finde ich, hat sich beim Gebärmutterhalskrebs auch richtig viel getan, weil wir fast alle Frauen jetzt nervenschonend operieren. Das heißt, die blasenversorgenden Nerven werden nicht mehr wie früher alle durchgeschnitten, so dass es nach der Operation bei der radikalen Gebärmutterentfernung Blasenentleerungsstörungen gibt. Das sehen wir fast nicht mehr heute. Und früher sind fast alle Frauen mit einem Katheter durch die Bauchdecke zum Teil nach Hause gegangen mit Blasentraining. Das ist wirklich ein wahnsinniger Fortschritt, den wir da erreicht haben. Und dass diese OP-Methode sich einfach so verbessert. Was die medikamentöse Behandlung angeht, ist der absolute Gamechanger, muss man sagen, ist, und das ist ja wie bei der Lunge eben auch und beim Melanom, beim schwarzen Hautkrebs und in vielen anderen Erkrankungen, ist die Immuntherapie. Und die Immuntherapie, das ist ja letztlich eine Antikörperbehandlung, die eben dazu führt, dass das Immunsystem die Krebszellen besser erkennen kann, weil es im Grunde wie so die Maske runternimmt sozusagen von den Krebszellen, die sich verstecken vor dem Immunsystem. Und das funktioniert beim Gebärmutterhalskrebs zum Teil sehr gut. Was wir früher auch überhaupt nicht gesehen haben, sind Patienten mit sehr fortgeschrittener Erkrankung, Organmetastasen, also gestreute Erkrankungen, die jetzt doch zum Teil lange ansprechen auf diese Immuntherapie. Und das hat es einfach vorher nicht gegeben. Das ist ein absoluter Gamechanger für uns. Und das ist Bestandteil der Systemtherapie, die wir eben machen, wenn wir eine fortgeschrittene Erkrankung haben, von der wir ausgehen, dass wir sie erstmal so auf den ersten Blick nicht heilen können, sondern langfristig unterdrücken wollen, sozusagen.
Wird dann jede Probe bei euch auch so einer molekularen Testung unterzogen, dass man da die Targets, die Ziele auch jedes Mal hat, oder wird das nur auf speziellen Wunsch, oder es gibt da eine Regel, sage ich mal?
Ja, also die therapierelevanten Targets werden untersucht. Das heißt, beim Gebärmutterhalskrebs eben jetzt eigentlich dieser PD-L1-Status. Das heißt, das ist der Marker für die Immuntherapie. Das wird angeschaut. Leider ist es so, dass es sonst kaum Marker gibt, die wirklich für Therapieentscheidungen sind. Das ist dann erst sehr spät nochmal, wenn man schon verschiedene medikamentöse Behandlungen gemacht hat, dass man nochmal guckt, liegen noch spezielle Mutationen vor, wie man im Rahmen eines molekularen Tumorboards dann zum Beispiel untersuchen würden. Zum Beispiel HER2-Status, was vielleicht manche von der Brust kennen, dass man das nochmal als Ziel für eine Therapie sich anschauen würde. Oder seltene Sachen. Aber beim Gebärmutterhalskrebs ist es leider so, dass wir so viele Ziele für zielgerichtete Behandlungen nicht haben bisher.
Ja, HR2 ist auch bei der Lunge jetzt, wie gesagt, Brust, genau. Also da entstehen viele Medikamente gerade, die auch dann ja in der Gruppe der Antikörperwirkstoffkonjugate, ADCs, dann gehören. Hast du da schon Erfahrung? Hast du das schon mal angewandt bei einer Patientin?
Ja, das wenden wir auch regelhaft tatsächlich an bei fortgeschrittenen Erkrankungen. Und wir haben auch ja mehrere Zulassungsstudien auch jetzt mitgemacht. Und wir haben ja jetzt tatsächlich hoffentlich bald die erste Zulassung für den Gebärmutterhalskrebs, hoffentlich dieses Jahr noch, für das Tisotumab Vedotin. Das ist eben so ein Antibody-Drug-Conjugate, also wie du meintest, ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat. Der Charme daran ist ja, dass man einfach viel mehr Therapie sozusagen in die Zelle bekommt, in einer Dosis, die man normalerweise nicht geben könnte, weil es viel zu giftig wäre sozusagen. Aber dadurch, dass man es so gezielt in die Zelle reinbringt, in die Krebszelle, kann man eben viel mehr Effektivität, Wirksamkeit erreichen. Und das funktioniert auch beim Gebärmutterhalskrebs. Und wir haben eben die Substanz, die wir jetzt auch schon viel geben, einfach auf Antrag bei der Krankenkasse, weil es gar nicht so gute Alternativen dann in der fortgeschrittenen Therapiesituation gibt. Aber wir hoffen immer, dass die Zulassung jetzt auch demnächst kommt dann.
Ja, wäre eine Erleichterung, ne? Nicht jedes Mal einen Antrag zu stellen und zu kämpfen.
Aber wir haben auch schon mehreres wieder in der Pipeline. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir machen viele Studien mit neuen Substanzen auch und innovativen Therapien. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man da ohne Studien keine Weiterentwicklung. Und die Substanzen, die wir jetzt haben, sind alle eben über die Studien, die wir gemacht haben, dann auch wirklich für alle verfügbar geworden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das alle gemeinsam machen.
Ja, genau, dass auch Patienten an den Studien teilnehmen, nicht sich als Versuchskaninchen sehen, sondern die Chance auch ergreifen, so ein Medikament zu bekommen, was vielleicht erst in 5 Jahren sonst auf den Markt kommt, was man heute schon dann verabreicht bekommt. Ja, besonders, wie gesagt, in solchen Situationen wie bei mir, wo man dann Stadium 4 als Lungenkrebspatient, ja, als Diagnose bekommt, da ist so eine Studie dann auch schon lebenswichtig, ne?
Ja, und man hat vielleicht auch, dass man auch sehr eng ja betreut wird von den Studienschwestern und hat dann auch, glaube ich, da zusätzlich noch einen Vorteil auch. Ja. Auch wenn man dann in den Arm vielleicht kommt, in dem man das Medikament nicht bekommt, hat man den Vorteil, dass man sehr engmaschig auch betreut wird. Ja, auch ein wichtiger Punkt.
Engmaschig betreut, engmaschige Diagnostik. Mhm. Kommen wir mal ein bisschen zum persönlichen Fokus jetzt, was du vielleicht noch für Ratschläge geben kannst, Lynn. Und zwar wollte ich dich fragen, was können Frauen im Alltag tun, um das Risiko für Gebärmutterhalskrebs zu senken? Jetzt vielleicht als kleine, ich sag mal, Stütze so, sind Kondome da eine Maßnahme, die zum Beispiel dann helfen können?
Ja, also Kondom ist ein spezielles Thema. Da gibt es auch ganz viele interessante Studien zu dem Thema. Ich muss so lachen, weil es oft sehr lustige Studiendesigns auch sind.
Okay.
Man hat irgendwie amerikanische College-Studenten gezwungen, bei jeder sexuellen Handlung ein Kondom zu verwenden, was natürlich mäßig geklappt hat und so weiter. Also es kommt auf jeden Fall dazu, dass wir schon sehen, dass es das Risiko der Übertragung von humanen Papillomaviren senkt, aber eben nicht vollständig verhindert. Also wir sehen ungefähr so 60-70% Risikoreduktion für die Übertragung dieser Infektion. Aber das Wichtigste ist einfach die Impfung und dass man vielleicht eben die Kinder impfen lässt und bei sich selber nochmal überlegt, macht das Sinn, die Impfung nachzuholen. Wir hatten ja im Vorwege kurz drüber gesprochen, dass wir im UKE auch eine Infoveranstaltung jetzt nochmal haben zu dem Thema. Wir haben ja am 4.3. HPV Awareness Day. Und da ist das der internationale Tag sozusagen der HPV-Impfung auch. Und wir machen da im UKE eine Veranstaltung im Foyer, einfach am Haupteingang nachmittags ab 16 Uhr. Können alle vorbeikommen, die sich interessieren für HPV-Impfungen, für aber auch virusbedingte Erkrankungen, Forschung in dem Bereich, aber auch grundsätzliche Aufklärung. Wir machen das mit der Stadt Hamburg zusammen, mit Schulbehörde und den Gesundheitszentren. Und man kann sich dann eben auch gleich impfen lassen, wenn man möchte, oder die Kinder impfen lassen.
Tatsächlich. Genau, also kostenloses Impfen vor Ort, 4.3., 16 Uhr oder ab 16 Uhr. Man kann sich informieren, was das dann bringt. Und genau, was du eben schon sagtest, Jungs und Mädels, also beide, da haben wir vorhin ja schon mal gesagt, also auch bei den Männern ganz, ganz wichtig, sich da impfen zu lassen. Machen wir auch nochmal Werbung auf der Instagram-Seite für, dass wir für den 4.3. ein bisschen euch unterstützen.
Das ist gut. Einmal, was kann man tun? Ich muss es jetzt einmal sagen.
Ja, gerne.
Also, Rauchen ist ein ganz wichtiger Risikofaktor.
Oh, also, echt?
Wenn ich jetzt eine Infektion habe mit humanen Papillomaviren, das steigert das Risiko sehr, tatsächlich, das Rauchen. Das heißt, was kann ich selbst machen? Ich weiß, es ist immer ungeliebt, mit dem Rauchen das zu sagen, aber nicht rauchen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Das wissen wir.
Hast du mich als Lungenkrebspatient auf deiner Seite? Ich habe zwar nie geraucht, aber auch immer, wenn ich dann jemanden rauchen sehe, denke ich immer, ach, du hättest es so einfach, hör doch einfach auf, ne? Dann hast du schon sehr viel Risiko gesenkt. Aber das ist jetzt zum Beispiel was Neues. Also das habe ich auch nicht gewusst, Lynn. Guter, weißt du, was so ein Zusammenhang das hat irgendwie? Also
Nee, wir wissen nicht so genau, man geht natürlich davon aus, dass es einfach das Immunsystem beeinflusst, das Rauchen, und dass diese humanen Papillomaviren eben dann besser möglicherweise die Zellen auch verändern können, weil das Immunsystem nicht so stark dagegen arbeitet, aber wie der genaue Zusammenhang ist, weiß man nicht.
Ja, aber gut. Also das ist eine Info, glaube ich, die vielen jetzt irgendwie als Neuigkeit überbracht wird oder die sie noch nicht wussten. Welche Botschaft würdest du denn den Frauen mit auf den Weg geben, die unsicher sind, ob sie sich A, impfen würden und B, ob sie überhaupt regelmäßig zur Voruntersuchung kommen sollen, also zur Vorsorge?
Bei der Vorsorge, glaube ich, ist es ja doch manchmal so, dass dann vielleicht Situationen entstanden sind, die einem unangenehm sind oder waren, oder ja, ich glaube, da spielen viele individuelle Dinge eine Rolle, warum man nicht zur Vorsorge geht. Und da ist vielleicht dann einfach, dass man sagt, ich wechsle nochmal die Person, oder ich frage nochmal meine Freundin, wo sie hingeht, oder man geht zu zweit, also dass man versucht, irgendwie diese Hemmschwelle zu überwinden. Mhm. Und wir sind ja in Deutschland manchmal ein bisschen zurück, da sind die anderen Länder oft besser, weil es gibt ja überall die Frauen, die einfach nicht teilnehmen an den Vorsorgeuntersuchungen. Und ich hoffe mal, dass es auch in Deutschland eben dazu kommen wird, dass wir auch selbst Tests verschicken. Weil man kann auch einfach selber einen Test aus der Scheide machen. Es hat zwar nicht ganz genau die gleiche Sicherheit wie bei der frauenärztlichen Untersuchung, aber es ist recht hoch auf die Virusinfektion. Und dann gibt's das in den skandinavischen Ländern zum Beispiel, dass die eben selber einen HPV-Test abnehmen, die nicht zur Vorsorge kommen, kriegen das zugeschickt als Package. Und dann schicken sie es zurück und wenn der Test positiv ist, dann wird man nochmal gebeten zu kommen zur Untersuchung. Und das könnte natürlich auch so ein Modell sein, um die Frauen zu erreichen, die eben nicht zur Vorsorge gehen, weil wir natürlich da auch besondere Gefährdungen oft haben. Weil das vielleicht auch Menschen sind, die nicht so hier angekommen sind oder andere Probleme haben, soziale Probleme haben und vielleicht auch ja sprachliche Hindernisse haben und so weiter. Und das sind ja auch dann oft speziell die gefährdeten Personen. Genau, und Impfung, ja, das ist in Deutschland immer ein spezielles Thema. Nun haben wir natürlich die Impfstudien auch durchgeführt, die zur Zulassung der Impfstoffe geführt haben, sodass wir, glaube ich, von Anfang an sehr guten Eindruck auch bekommen haben, dass die Impfung sehr sicher ist. Und bis auf die lokalen Nebenwirkungen, die natürlich immer da sind, Rötung, Schwellung, schwerer Arm, und vielleicht auch mal ein bisschen Kopfschmerzen oder leichte Temperaturerhöhung wirklich keine Probleme macht. Ja, ich glaube, es ist immer schwer, sich vorzustellen, dass man selber betroffen sein könnte. Und deshalb finde ich sowas wie diesen Podcast, das ist super, dass man überhaupt so mal ja, mehr Kontakt dazu hat und auch mitkriegt, dass es einfach was ist, was extrem weit verbreitet ist und man auch nicht wirklich was dagegen tun kann, sich anzustecken, es sei denn, man lässt sich impfen.
Genau, dass die Lösung so einfach ist, ne, mit der Impfung auch. Vielleicht ist dann auch dieser, ich sag mal, Impftag, den ihr macht, wo man sich auch wirklich erstmal ausführlich informieren lassen kann, auch von Fachpersonal, dass das vielleicht auch ein Teil, ja, ich sag mal, der Hürde abbaut. Ja, man nicht einfach so irgendwo hingeht, du musst da hingehen und dich impfen lassen, sondern dass man dann vielleicht erstmal sich aufklären lässt, ja, was hat das für Auswirkungen, aber was hat das auch für Vorteile und sich dann entscheidet, ja oder nein. Und ja, ich glaube oder hoffe auch, dass dieser Podcast dazu geführt hat, dass jetzt einige nochmal zum Hörer greifen und eine Vorsorgeuntersuchung oder eine HPV-Impfung dann beim Hausarzt oder beim Frauenarzt dann auch veranlassen. Ne?
Bestimmt.
Ja, ganz sicher, Lynn. Lynn, hast du noch was Persönliches, was du hier im Podcast loswerden möchtest am Ende oder haben wir alles abgearbeitet?
Ich glaube, wir waren ganz gut und nee, eigentlich nur noch mal die Einladung, einfach niedrigschwellig vorbeizukommen am 4.3. und immer einfach, ja, also ich finde immer gut, sich zu informieren, zu gucken und bei der Seite der Frauenärzte, des Berufsverbands der Frauenärzte, da findet man auch ganz viel Infos zur Impfung, zur Krebsvorsorge. Und es gibt ja auch Flyer auch von dem Verband der Frauenärzte. Ich glaube, da hat man ganz viele Möglichkeiten, sich zu informieren und dann auch sich da in gute Hände zu begeben.
Ja, dann muss ich sagen, du hast mir auch viel beigebracht. Also ich habe wieder natürlich viel in ja, der Vorarbeit für diese Podcast-Folge viel gelesen, aber ich konnte eben auch wieder viel mitnehmen. Und wie gesagt, wie das mit dem PAP oder SIN-Abstrich oder Test, das wie gesagt, konnte ich so nicht rausfinden. Und das ist immer schön, dann so eine Expertin wie dich dann zu fragen. Ich sage vielen, vielen Dank, Lynn. Ich hoffe, du bist nochmal zu Gast. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich glaube, so wie die Entwicklung jetzt voranschreitet mit den Therapien und Medikamenten, werden wir uns sicher nochmal sprechen. In einem Jahr passiert ja immer schon so viel und deswegen sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal, Lynn.
Ja, ich danke dir. Hat super viel Spaß gemacht und ich komme gerne. Wenn ich nochmal kommen darf, dann heißt es ja auch, dass viel passiert ist. Das ist immer gut für uns.
Ja, also, das ist ein gutes Zeichen. Ciao, Lynn.
Tschüss.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.